Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BWL und Controlling Studium. Und das Thema der heutigen Folge ist Investoren im Profifußball. Und damit sind eine Reihe von vielen interessanten Fragen verbunden. Beispielsweise, brauchen wir überhaupt Investoren im Profifußball? Wollen wir sie denn überhaupt haben? Ja, wer können dann diese Investoren überhaupt sein? Worin sollen sie überhaupt konkret investieren? Und wenn wir sie denn haben bei uns im Fußball, wie können wir sie überhaupt kontrollieren oder regulieren? Ja, und dazu freue ich mich, dass wir in der heutigen Folge einen hochkarätigen Gast begrüßen dürfen, nämlich meinen Kollegen Henning Zülch von der Handelshochschule Leipzig. Hallo Henning.
Hi, hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, zu Anfang machen wir eine kleine Vorstellungsrunde von Professor Zülch. Professor Zülch hat auch an meiner Heimatuni studiert, nämlich in der Universität Münster BWL studiert. Anschließend hat er promoviert beim Kollegen Bethge in Münster und ist dann zu seiner Habilitation an die Clausthal-Zellerfeld-Universität gegangen. Und dann 2006 im Jahr des Sommermärchens sind dann gewechselt an die
Moment.
Handelshochschule Leipzig, wo er den Ruf angenommen hat für den Lehrstuhl für Rechnungswesen und Prüfung. Und da ist er heute auch immer noch tätig. Ja, in der Forschung ist er breit gefächert. Seine Forschungsbereiche sind Reporting, Investor Relations und Capital Markets. Und da hat er auch immer, nein, oder sagen wir oftmals einen Sportbezug mit drinne. Und das darf man sagen. Er ist Fan von Borussia Dortmund, lebt es also auch und hat jetzt heute kein Trikot angezogen, aber ich habe eins der anderen, der ursprünglichen Borussia angezogen aus Mönchengladbach, sodass wir da schon mal so eine kleine Pendant-Position einnehmen können. Ja, lieber Henning, ich möchte starten in die heutige Folge mit einem kleinen Artikel von dir, den du geschrieben hast im Vorfeld des letzten Champions League-Finales 2025 von PSG gegen Inter Mailand. Und ich lese zu Anfang mal dein Fazit vor dieses Beitrags, ja? Fazit: Zwei Clubs, zwei Philosophien, ein Pokal. Das Finale 2025 ist mehr als Fußball. Es ist ein Test für zwei Denkweisen. PSG, getrieben von globalem Prestige, hohen Investitionen und politischer Rückendeckung. Und Inter, getrieben von Effizienz, Geduld und kluger Führung unter Giuseppe Marotta. Ja, das Finale ist bekanntlich 5:0 ausgegangen für PSG. Und hinterher ist man immer so ein bisschen schlauer natürlich, gerade im Fußball. Aber die Frage sei doch erlaubt, mit der wir ganz platt starten wollen. Ja, schießt denn Geld wirklich Tore?
Ja, wenn du mich so fragst, muss ich ja als BWLer antworten. Und da gibt es die Frage, es kommt, oder die Antwort, es kommt drauf an.
Ja.
Also, worauf kommt es genau an? Natürlich, wie effizient man, mit welcher Zielsetzung man das Geld einsetzt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Italiener. Ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt geschrieben, dass sie alles richtig gemacht haben. Ich meine, das Ergebnis war natürlich desaströs. Aber die Entwicklung, die Inter Mailand genommen hat in einer Liga, die wir ja zu den Top-Ligen gehören, aber immer so ein bisschen verspotten, weil ich habe es früher mal gesagt, dass die Resterampe Europas, weil sie immer die alten Spieler aufgenommen haben, die vorher dann nicht nach Saudi-Arabien oder in die MLS gekommen sind. Man muss fairerweise sagen, ich glaube, ich weiß nicht, über wie viele Jahre, 15 Jahre oder 12 Jahre hat PSG es versucht, die Champions League zu gewinnen mit
Ja.
einem unfassbaren Geldaufwand. Das kann man alles in dem Beitrag nochmal nachlesen, wie die Werte, auch die Kaderwerte sind. Also das sind zwei verschiedene Welten. Und ich würde schon sagen, dass Geld Tore schießt. Das würde ich unterstreichen wollen. Aber was wir sehen, ist natürlich, dass Geld nicht alles ist. Denn am Ende ist es, und das hat PSG jetzt auch wieder nachdrücklich gezeigt, dass es eben eine mannschaftliche Geschlossenheit bedeutet und Einzelspieler nicht den Unterschied in der Gänze ausmachen können. Und Inter, man wird sehen, in der nationalen Liga jetzt hinter SSC Neapel, ich glaube, ein Punkt war es ja am Ende oder das Torverhältnis dann zurückgeblieben, wie sie sich weiter stabilisieren können in einer schwachen Liga. Das muss man wirklich sagen, die jetzt mehr und mehr kommt. Und die Philosophien sind unterschiedlich. Also im Grunde genommen, Italien, Inter hat aus der Not eine Tugend gemacht, haben sich aufgestellt, sich eingespielt und das über die ganze Strecke bewiesen. Und PSG ist am Ende, hat sich durchgesetzt. Und sie haben ja auch in den letzten Jahren durchaus eine Veränderung vorgenommen. Also da können wir uns vielleicht gleich nochmal drüber unterhalten, über den Monolog mal an der Stelle so ein bisschen beenden. Da
Ja,
gibt es viele Facetten, die man bedenken kann.
stimmt.
Also nochmal, Geld schießt Tore,
Ja.
verdient.
Und wenn wir vielleicht jetzt erstmal von der internationalen Perspektive, die wir jetzt erstmal eingenommen haben, etwas zurückgehen, erstmal in die deutsche. Ja, wenn wir erstmal, Sie sagen, wir gucken uns mal die nationalen Ligen an, die Top-Ligen, vielleicht die Top 5 und bleiben jetzt erstmal bei der Bundesliga. Wie würdest du das da sehen? Ist das so ähnlich wie auf der internationalen Ebene, dass das Geld dort Tore schießt? Oder würdest du sagen, das ist vielleicht ein bisschen differenzierter zu sehen?
Ja, wir haben, also ich, auch da würde ich sagen, Geld schießt Tore, aber die deutsche Liga ist ja keine Liga, die ich für langfristig wettbewerbsfähig halte. Ich halte sie immer noch für die solide, und das haben wir ja auch wissenschaftliche Arbeiten, du hast es vorhin angesprochen, kann ich vielleicht gleich auch nochmal was zu sagen. Was uns so ein bisschen umtreibt, ist die so solideste Liga, solideste aus finanzwirtschaftlicher Sicht. Da gibt es ja so Kennzahlen wie den Altman Z-Score. Ich weiß nicht, ob sich einige der Damen und Herren, die das hören, die sich hier mit beschäftigt haben, aber da geht es um die Kreditwürdigkeit oder die Fortführungsprämisse im nächsten Jahr. Und da sind die Deutschen schon führend. Premier League ist katastrophal, pumpen Geld ins System, aber sind hochdefizitär. Und was man halt sehen muss, die deutsche Liga ist international nicht gut aufgestellt. Und international, und jetzt muss man einfach sehen, du machst ja auch in Hagen Controlling, aber auch Bilanzierung spielt da ja eine wesentliche Rolle. Also wenn ich kein Geld reinkriege durch die Internationalisierung in Form eines Einkommensstroms wie TV-Gelder, dann muss ich irgendwie sehen, wie ich im Wettbewerb weiter mitmischen kann. Denn was wir ja aktuell sehen, ist der Fall, dass die Premier League die ganzen Transfersummen versaut, weil sie maximale TV-Gelder generieren können und damit natürlich auch die Preise am Markt bestimmen können. Wir haben kein Regulativ durch UEFA oder FIFA, sei es Salary Cap, sei es Transfergrenzen etc. pp., sodass die Sachen steigen werden. Und die deutsche Bundesliga kann nur bis zum begrenzten Maß Transfersummen mitgehen am Markt. Bayern München, Kane 100 Millionen. Ich sag mal, Wirtz 115 Millionen, Liverpool. Da sagen die natürlich auch, ja, das hätten wir nicht mitgehen können, weil das natürlich bedeutet, wenn ich diese Summen ausgebe, dann verletze ich implizit natürlich meine oder gehe ich ein erhöhtes bilanzielles Risiko ein. Da hängt ja so viel dran, Eigenkapital, da hängen Abschreibungen, ich muss das alles verdienen. So, also die deutsche Liga ist international nicht aufgestellt, sie versucht sich weiter zu digitalisieren und all das hat man ja im letzten Jahr versucht. Durch einen ligaweiten Investoreneinstieg, CVC war da im Gespräch, zu verbessern mit einem Riesenbetrag. Das hat leider nicht funktioniert. Ich persönlich glaube, wenn die Deutsche Bundesliga und die DFL sich mit ihren Protagonisten, und das sind ja vielfach Partikularinteressen der 36 Clubs, die da zusammenkommen, die natürlich sehr uneinheitlich agieren, wenn wir uns da auf keinen Konsens einigen, dann wird die deutsche Bundesliga langfristig nicht wettbewerbsfähig sein, obwohl sie die solideste aktuell ist. Und dann wird es auch langfristig keinen Champions League-Sieger mehr geben. Bayern München strauchelt im Viertelfinale, das ist das höchste der Gefühle meines Erachtens. Die sind einfach nicht wettbewerbsfähig. Und wenn ich mir anschaue, wie Man City jetzt aufrüstet, ich ärgere mich. Du hast gesagt, ich bin Dortmunder Cherki. Hätte man holen müssen letztes Jahr. Das war aber eine andere Geschichte. Dann hat man ein echtes Thema. Also da muss Geld ins System. Das hört sich jetzt platt an, aber ist so.
Ja, wenn man jetzt die Wettbewerbsfähigkeit jetzt so nimmt, dann hast du das jetzt auf internationaler Ebene verglichen, ne? Und nun ist es aber so, das sind zumindest in Studien, die so mal die Bundesliga über 40, 50 Jahre analysiert haben und die verglichen haben, auch mit den anderen vier Top-Ligen in Europa. Die wettbewerbsfähigste im Vergleich ist übrigens, aber wenn man jetzt nur die nationalen Ligen nimmt, ist dann die Bundesliga. Ja, auch wenn man sagt, okay, Bayern München wird andauernd Meister und in Italien ist das früher Inter oder Juve gewesen und In England hat man auch in Manchester City und Chelsea, Manchester United irgendwie, da sind es ein paar mehr. Und man denkt dann, aha, der Wettbewerb ist in der Liga in England höher. Das stimmt aber nicht, wenn man das über alle 18 oder 20 Vereine rechnet, ne? Und begründet übrigens wurde das, wobei das ist empirisch nicht hundertprozentig belegt, weil man es schlecht vergleichen kann, dadurch, dass die deutsche Bundesliga eben halt diese Investorengrenze hat, ne? Diese 50 plus 1 Regel. Und da wurde eben halt gesagt, naja, aber dadurch ist die Bundesliga wettbewerbsfähiger, also innerhalb der einzelnen der Liga gegenüber den anderen. Was sagst du denn zu dem Argument?
Das ist schön, hilft aber nicht für immer. Das ist die Vergangenheit.
Ja.
Aber die Zeiten haben sich ja verändert. Also, ich meine, allein, man muss ja sehen, wir haben als Liga den höchsten Zuschauerzuspruch. Selbst die zweite Liga ist
Ja, genau, die ist ja Vierter oder Fünfter, ne, glaube ich, ne? Ja.
stärker als manche andere Liga. Also, von daher, dieser Zuschauerzuspruch und diese, ich sag mal, Intensität des Spiels, die wird nirgendwo anders so gelebt wie bei uns. Die Engländer beneiden uns auch aufgrund der Preisstrukturen. Ich würde aber immer noch sagen, wie sieht denn die Realität aus? Die Wettbewerbsintensität in der Bundesliga, ich meine schon, dass sie jetzt langsam sich verändert. Und wir sehen, dass auch das Bayern München nicht mehr nur die Nummer eins sein wird, auch wenn sie die Meisterschaft jetzt gewonnen haben. Die haben einen, wie man so schön sagt, einen komparativen Konkurrenzvorteil, weil sie immer noch ziehen können mit dem Argument, bei uns gewinnst du Titel. So, wir haben gesehen, Leverkusen ist gekommen. VfB Stuttgart, wird man sehen, ob es ein One-Hit-Wonder war. Aber was wir zum Beispiel, wir haben ja auch, muss ich auch mal sagen, wir haben ja den sogenannten FOMA Q-Score, diesen Football Management Quality Score. Hört sich total toll an, finde ich auch super, wo wir auf einer Balance-Scorecard-Ebene uns mal angeguckt haben, wie sich die Management-Qualität, die ich für sehr wichtig halte, für die Zukunftsfähigkeit der einzelnen Clubs sich entwickelt haben. Und da geht es nicht nur um sportliche Performance, sondern auch finanzielle Performance. Und wir haben Fanwohl-Maximierung, also wie aktiviere ich, wie bringe ich die Fans mit ein? Und wir haben Corporate Governance und Compliance als wesentliche Elemente. Und was wir sehen, ist zum Beispiel Eintracht Frankfurt ist für mich einer der Clubs, der sich in den letzten Jahren komplett gedreht hat vom Chaos-Club. Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben 2011, haben wir im Westfalenstadion ja die Meisterschaft gefeiert nach ein paar Jahren wieder, ne? Und waren nur ein paar Jahre. Und da war es dann so, dass dann das letzte Spiel von Eintracht Frankfurt, bevor sie dann wieder runtergegangen sind, und da stand da Randale Meister 2011. Waren sie ganz stolz, haben schön Pyro gezündet. Aber was da in den letzten Jahren im Management passiert ist, ist Wahnsinn. Innovativ, neu, das Stadion ganz anders definiert. Und die kommen jetzt. Und die werden auch sportlich durch das, was sie als Umfeld an Infrastruktur haben, kommen. Und ich glaube auch, wir haben diese Saison, in der vergangenen Saison, durchaus ein sehr, also wettbewerbsintensiveres, intensivere Saison gesehen. Also von daher würde ich schon sagen, dass intern die Wettbewerbsintensität steigen wird. Warum ist das so? Weil alle Clubs jetzt angehalten sind, auch aufgrund der internationalen Situation, teure Spieler kaufen können wir uns nicht mehr leisten. Nur wenige Clubs, und dann musst du ein, zwei, hast du ein, zwei Schüsse, die müssen sitzen und dann ist okay. Das heißt, Nachwuchs wird künftig ein kritischer Erfolgsfaktor sein. Das heißt, wenn wir jetzt uns zum Beispiel die Spanier anschauen, warum sind die, ich sag mal, in der Nationalmannschaft so erfolgreich? La Masia, Barcelona lebt von den Nachwuchstalenten und das nicht schlecht unter Hansi Flick, dass sie den nächsten Schritt gehen werden, das wird nächste Saison der Fall sein mit Barcelona, gegebenenfalls auch mit Real Madrid, das werden wir sehen. Und das wird die Zukunft sein. Und alleine in dem Moment, wo ich diesen Nachwuchs und die Durchlässigkeit etabliere, werde ich eine Liga haben, die eine höhere Wettbewerbsintensität hat. Da habe ich jetzt keine empirischen Befunde zu. Aber das wird einfach so sein. Die Engländer schaffen es ja nicht. Ich meine, die Nationalmannschaft ist eine Gurkentruppe, die gegen Senegal verliert 1-0, wo das Andorra gewinnt, mit Tuchel. Da ist eine Menge Geld im System, aber sie schaffen es nicht, den Nachwuchs so zu integrieren, dass er funktionsfähig ist, in dem Sinne, dass er sowohl in den Clubs als auch in der Nationalmannschaft funktioniert. Und das können wir besser und das werden wir künftig machen. Und deshalb wird für mich die Wettbewerbsintensität, die momentan nicht so ausgeprägt ist, in der Liga besser werden und auch wir werden international wettbewerbsfähiger werden. Die Stars werden aber nicht kommen. Und das ist dann der nächste Punkt, können wir uns auch nochmal drüber unterhalten. Eine Liga verjüngt sich gerade, das Publikum verjüngt sich gerade. Und das Publikum ist E-Sports gewöhnt. Das e
Ja,
Publikum
gut,
in
ja.
die Baller League, in die Kings League, die brauchen Stars,
Ja,
brauchen
okay.
Influencer. So, und die sind nicht, werden nicht in der Bundesliga sein, es sei denn, wir etablieren diese Stars. Ich glaube, Marco Reus war ja jemand, der das machen konnte. Wir haben Thomas Müller, der jetzt aber raus ist. Also das wird die Zukunft sein. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo die
Ja,
Frage war
genau.
und wo
Ich
die
komme jetzt
Antwort
mal,
aus.
versuche mal wieder so einen roten Faden mit rein
Ja.
zu bringen.
Ja.
Also, wie gesagt, die Wettbewerbsfähigkeit, das ist jetzt erstmal empirisch, zumindest für die letzten 50 Jahre hinterlegt, die ist in der deutschen Liga schon am höchsten gewesen im Vergleich zu den anderen. Die Frage ist, ich meine, die Sportökonomie, um es mal einen wissenschaftlichen Punkt nochmal reinzubringen, die hat ja als Grundthese immer, der Sport ist deshalb erfolgreich oder ist erfolgreich, weil man nicht weiß, wer gewinnt. Und beim Fußball ist es ganz besonders schön, weil diese These, wenn der Spielausgang ist meistens etwas vorhersehbarer, wenn viele Tore fallen, also beispielsweise Handball. Ne? Und das ist im Fußball ja nicht so, da fallen immer relativ wenig Tore. Und wenn man sich jetzt das mal so ein bisschen vor Augen rückt und guckt sich dann den Erfolg jetzt der einzelnen Ligen an, der internationalen Ligen, dann ist es ganz interessant jetzt in den letzten, ich würde mal sagen, 10, 15 Jahren, dass es eigentlich gar keine Rolle spielt. Also auch die Bundesliga, wie auch alle anderen Top-Ligen, die boomen ja mehr oder weniger, ja doch schon mehr, obwohl eigentlich in fast allen Ligen, also wenn Liverpool zu Hause gegen Burnley antritt oder was, also ich weiß es jetzt nicht, wie es ausgegangen ist, das Spiel, aber da würde ich jetzt sagen, das Ergebnis steht doch vorher fest. Und wenn Bayern gegen fast alle anderen spielt, dann zumindest zu Hause steht das Ergebnis vorher auch eigentlich fest. Und trotzdem sind die Stadien ja voll. Ne? Also würdest du sagen, dass diese These, dass man im Grunde genommen sagt, okay, man braucht dieses Kitzeln, dass man nicht weiß als Fan, wie das Spiel ausgeht, dass das braucht man nicht mehr? Oder warum gehen die Leute ins Stadion, obwohl sie doch wissen, dass Bayern sowieso gewinnt?
Ja, Bayern gewinnt ja nicht immer. Wir haben das ja gesehen. Der VfL Bochum hat ja selbst 3-2
Ja, gut,
gegen
es gibt in
gewonnen.
jeder Saison gibt es drei, vier Ausreißer, die würde ich mal als
ja, also,
wettbewerbsverzerrend schon fast kennzeichnen, weil
ja,
die
aber
keinen Bock hatten.
ich bin jetzt heute nicht, ich habe mich extra mal mit Understatement bekleidet hier.
Ja.
Ist ja nicht, nein, aber was ist das? Ich glaube, für uns und auch viele andere ist es ein ganz anderer Wert, der Fußball ausmacht. Und das ist am Ende. Ich gehe auch ins Stadion und das versuche ich auch meinem Sohn so ein bisschen mitzubringen. Auch wenn wir 2 oder 3-0 zurückliegen, gucken wir dieses Spiel bis zum Ende, weil da eine ganz andere, das ist eine Identifikation. Und das ist, glaube ich, auch für die Bundesliga ein Alleinstellungsmerkmal, wofür uns viele beneiden, dass da eine hohe Identifikation, Fantreue, ich will nicht sagen Nibelungentreue, aber da ist eine hohe Fantreue und da ist eine Stimmung, die ihresgleichen sucht. Und für mich ist es zum Beispiel so, dass ich sage, ja, es gab Situationen in meiner Fußballkarriere als passiver Fußballbetrachter, da ist man ins Stadion gegangen, da wusste man vorher, dass man eine Abreibung kriegt. Und man hat sich das trotzdem angeguckt, weil es einfach, das ist, ich will nicht sagen ein Event, das ist ein kulturelles Ereignis. Man geht hin, man schaltet die Woche ab, man trinkt sein Bier, man isst eine Bratwurst. Heutzutage man findet eine vegane Bratwurst, habe ich noch nicht gegessen, aber vielleicht einige andere. Ja, man muss ja gucken, wo man bleibt, ne? Nein. Und das ist halt eine Philosophie, die anders ist, die ich finde, die wir uns auch bewahren müssen, dass ein Sportereignis wie das Fußballereignis ein kulturelles Ereignis ist. Es ist kein Kinobesuch. Ich sage manchmal hier, wenn ich bei den Leipzigern im Stadion bin, die könnten auch Minigolf spielen, würde keinen interessieren. Ganz so ketzerisch würde ich es jetzt nicht behaupten. Aber es ist, wenn du einen Club hast und du hast ja die kleine Borussia genannt und da muss ich dann sagen,
Die übrigens 1900 gegründet wurde, im Gegensatz zu
ja, ist
Dortmund, die
klar. Ja,
1909.
ja, ja,
Deswegen werde
ja.
die immer kleine Borussia
Ja,
bleiben,
ja,
aber das nur am Rande.
ja. Ja, nee. Also hast du vollkommen Unrecht. Aber
Ja.
egal. Nein, aber das ist ein Ereignis, was einfach dir mitgegeben wurde. Das ist eine Sympathie, das ist eine Verbundenheit. Und das kannst du nicht internationalisieren, sondern das ist ein nationales Gut. Und das muss man, glaube ich, begreifen. Und von daher Man geht aber auch ins Stadion in vielen Fällen, wo man sagt, ey, das wäre doch super, wenn der Underdog jetzt gewinnen würde. Also zum Beispiel auch
Ja,
das
klar.
DFB-Pokalspiel, warum fährst du da hin? Weil es natürlich eine einmalige Gelegenheit ist. Arminia Bielefeld hatte am Anfang eine Chance, hat es nicht genutzt. Der VfB Stuttgart hat sie überrollt und war trotzdem ein tolles Ereignis, ein tolles Spiel, wo alle von vornherein gesagt haben, Bielefeld kriegt eine Klatsche, aber war super, ne?
Also wollen wir mal zurückgehen zu der Investorentätigkeit oder halten wir mal fest, und ich glaube, da würde ich mit dir mitgehen, dass die Bundesliga international, zumindest wenn man die anderen vier Top-Ligen, also vielleicht Frankreich, klammern wir vielleicht ein bisschen aus, aber zumindest Spanien und England auf jeden Fall mal nimmt, dass sie da vergleichsweise schwächer aufgestellt sind, weil sie auch nicht über die finanziellen Möglichkeiten dann verfügen. Eine andere Frage ist nachher wieder, was man mit dem Geld macht. Das kann man auch verbrennen, ne? Aber das lassen wir, das klammern wir mal so ein bisschen aus. Und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt einen Investor haben möchten in der Bundesliga, es gab ja gerade ein Beispiel in der jüngsten Vergangenheit, was du gerade erwähnt hast. Wie soll dann dieses Investorengeld, ich sag mal, verteilt werden in der Bundesliga? Soll es so ähnlich verteilt werden wie Fernsehgelder? Also der Erste kriegt mehr und der Letzte kriegt nicht so viel, obwohl das stimmt, glaube ich, auch nicht ganz, aber nehmen wir das mal so ein bisschen so. Und oder sollte man sagen, nee, also was wollen wir denn Freiburg, Entschuldigung, wenn ich das mal so einfach so sage, oder Mainzer einfach Geld geben, wir geben das am besten Bayern und Dortmund, ne, weil die sind ja sowieso am stärksten und das sind vielleicht auch die, die auch international bei der Champions League gewinnen und die anderen kriegen nichts. Das wäre beispielsweise so ein kontrollierter Einstieg. Oder man könnte sagen, wir nehmen die 50-1 plus Regel weg. Ja, das ist ja auch schon mal knapp gewesen, also die Abstimmung. Und dann kann sich jeder so einen Investor suchen und dann schauen wir, was passiert. Wäre ja auch möglich.
Ja, ich meine, den Investor kann sich ja jeder sowieso suchen. Also da sind
Ja,
sie alle
gut.
dabei.
Ja,
Ich
das
meine,
stimmt. Ja, das ist richtig.
gucken wir uns
Ja.
nur einige Clubs an. Ist
Ja.
eine Frage der Definition. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir ein Investor für die Liga, also davon hast du ja gesprochen und habe ich ja anfangs
Genau.
auch gesprochen, der eben Gelder hat. Ich glaube, wir hatten 1 Milliarde da über einen längeren Zeitraum im Spiel. Dafür tritt man dann Fernsehrechte beispielsweise ab mit einem entsprechenden Fee. Und die Art der Verteilung. Also ich bin kein Freund davon, dass man die Gießkanne nimmt und dass man auch eine abgestufte Gießkanne, eine große für die Großen, eine kleine für die Kleinen, sondern es muss leistungsorientiert sein. Das heißt, und das hat ja die DFL, ich weiß jetzt die Pläne nicht genau, was sie da vorhatten, aber was der Tenor sein muss, ist auf der einen Seite, dass du sagst, wir brauchen ein gewisses Niveau in der ersten und zweiten Liga. Und das fängt damit an, wie weit seid ihr mit eurem Nachwuchsleistungszentrum? Wie wettbewerbsfähig ist das? Also, dass man das an entsprechende, wir kennen das ja, an entsprechende Kennzahlen, KPIs orientiert, um am Ende ein hohes Wettbewerbsniveau zu erzielen. Das
Das
andere
wäre für
wäre,
dich jetzt die Leistungskriterien, also keine sportlichen Erfolge oder so.
nochmal, ich habe das jetzt
Bei
nicht.
der Verteilung beispielsweise dieser Investorengelder würdest
Ja.
du sowas heranziehen, aber keine sportlichen Erfolge beispielsweise.
Doch, doch, doch,
Okay.
dazu wäre ich jetzt nochmal gekommen. Ich meine, am Ende muss man ja auch fairerweise sagen, es haben ja ich muss ja auch sagen, auch wenn ich aus der Dortmunder Brille das jetzt sehe, dass ich froh war, dass Freiburg nicht in die Champions League gekommen ist, weil eben Dortmund mehr Attraktivität zieht bei The Zone, bei den ganzen Fernsehanbietern. Und das muss man einfach auch mit dem Publikum im Hintergrund, das muss man einfach berechnen, denn am Ende verkaufst du die Marke, also diese 1 Milliarde, da rein von oben reinkommen, die kommen ja nur durch den Wert der Liga. Und wie wird der Wert der Liga definiert? Natürlich durch die Stärke der einzelnen Clubs und auch die Markenstärke. Und die Markenstärke definiert sich zum Großteil durch den sportlichen Erfolg, die Geschichte. So, also muss ich das doch auch in gewisser Weise antizipieren und den Leuten erklären, pass auf, große Clubs, natürlich haben die eine Menge Kohle. Aber ich muss doch auch honorieren, dass sie einen erhöhten Beitrag durch ihren internationalen Auftritt generieren und ich ihnen ich mache mal keinen Wettbewerbsnachteil durch ein alimentiertes System, das eben die ganz Schwachen ist wie eine Gesamtschule, die da dann auf, ich will jetzt nicht politisch werden, die da dann aufsetzt, dass man das eben alimentiert. Also man muss schon sagen, sportlicher Erfolg der Vergangenheit spielt eine wesentliche Rolle und damit auch das Internationalisierungsgebaren. Auf der anderen Seite muss man aber auch die anderen, und dann bin ich wieder bei dem, befähigen, dass sie in diese Position hineinkommen können. Und
Das
das
wäre
ist
jetzt
ja der
mein Punkt
gute.
gewesen von mir, dass man eben so
Ja, genau.
dokumentiert, dass, weil du sagst, das Vergangene muss man berücksichtigen. Da habe ich auch
Ja.
so ein bisschen so Schwierigkeiten mit, ne? Weil als Kaufmann sagt man immer, ja, für die Vergangenheit zahlt man nichts. Ne? Also das würde
Ja,
ich, hätte ich
aber
rechtlich
ich
gesagt,
meine.
das lasse ich komplett raus, weil ich versuche doch die Liga so wettbewerbsfähig zu halten, dass im Grunde auch der Letzte, ne? Auch wenn man jetzt, ja, der Schwache, ne? Der vielleicht sogar, und ich meine, wenn man es mal überlegt, die Traditionsvereine, die du gerade so ein bisschen angesprochen hast, ja, ohne den Begriff zu nennen. Viele von denen spielen ja übrigens in der zweiten Liga. Ne? So viele sind es gar nicht mehr, die in der ersten Liga sind. Da sind ja viele Nicht-Traditionsvereine auch drin, die es mit bescheidenen Mitteln schaffen, da mitzuhalten. Und würde ich jetzt die nicht noch mehr bestrafen dadurch, dass ich jetzt sage, im Zweifel kriegt die Kohle doch wieder Bayern und Dortmund, dann würde ich vielleicht auch dagegen stimmen, wenn ich da
Ja, also
Vertreter wäre.
ganz so einfach ist es ja nicht. Da gibt es ja
Na
schon
gut.
durchaus ein ausgefeiltes System, aber natürlich sind die Punkte, die man erreicht, vergangenheitsorientiert. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich meine, es gibt Traditionsvereine in der zweiten Liga, die hast du angesprochen. Und da gibt es ja welche, die im Ruhrgebiet sitzen, die in der Pfalz sitzen, die woanders sitzen. Ich will die Namen, um
Ja.
eben jetzt keinem zu nahe zu treten. Aber die Professionalisierung des Managements ist ja, ich habe immer gesagt, die werden geführt wie Pommesbuden. Und das ist dann natürlich auch eine Beleidigung für Pommesbuden. Also ich muss ein gewisses Niveau auch in dem Maße vorweisen, was ich mit dem Geld dann mache. Also wenn du es in den Zweitliga-Clubs gibst, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann wird Folgendes passieren. Die werden das primär zur Schuldentilgung benutzen und nicht zur Investition in die Zukunft. Und das ist halt mein Punkt. Du musst den Club als solchen auf gewisse Kriterien anhalten, dieses Geld nicht, wie du es so schön gesagt hast, gleich zu verbrennen, sondern es als eine strategische Investition zu betrachten. Das ist manchmal schwierig, weil man natürlich gewisse finanzielle Nöte hat, die man bedienen muss. Aber das muss, und das war ja auch der Punkt, dass man es an gewisse Voraussetzungen, Investitionstätigkeiten eben bindet, ne?
Aber um jetzt nochmal die beiden grundsätzlichen Wege zu diskutieren, du bist dann schon eher der Meinung, dass man sagt, man versucht einen oder mehrere Investoren zu finden, die dann im Grunde genommen investieren in die Liga und es dann irgendwie nach welchen Kriterien verteilt wird. Oder würdest du sagen, nee, der zweite Weg, man kann es ja auch kombinieren, ne? Der zweite Weg wäre im Grunde genommen, dass man, und natürlich ist diese 50 plus 1 Schranke, ist eine Schranke, weil ein Investor, der sehr viel Geld in einen Verein gibt, der will vielleicht auch dann mal sagen, ich möchte da ein bisschen mitsprechen und nicht nur ein bisschen, sondern auch richtig. Für den Weg bist du eher nicht oder würdest du auch den nicht so
Nee,
kritisieren?
also ich bin, wofür ich bin, ist erstmal eine differenzierte Betrachtung. Was ist überhaupt ein Investor? Da haben wir uns ja noch gar nicht drüber
Nee, da haben
unterhalten.
wir uns noch nicht unterhalten. Wir
Ja,
haben uns
und
leider
das ist.
darüber unterhalten, aber du kannst das gerne verknüpfen mit der Frage.
Ja, also erstmal, mir ist das total egal. Also nicht egal. Also die Liga braucht eine Investition in die Zukunft. Das heißt, wir haben Internationalisierungsbedarf. Das ist klar. Wir haben Digitalisierungsbedarf. Das kann nur über die Liga als solche laufen. Dazu braucht man Partner. Und ich spreche nicht von Investoren, sondern von Eigenkapitalpartnern. Und das muss gut gemacht werden, damit auch alle Clubs daran partizipieren. Eben. Die Diskussion hatten wir gerade, ne? Wie das dann verteilt wird. Und dann auf der Clubebene ist es jedem, sollte es meinem Befinden nach jedem überlassen sein, wie er mit Investoren oder Eigenkapitalgebern umgeht. Die 50 plus 1 Regel, sind wir doch mal ehrlich, die gibt es doch gar nicht mehr. Gucken wir uns doch mal Augsburg an, wer da drin ist beispielsweise, ne? Also und dann muss man gucken, was wollen Investoren denn eigentlich? Die können ja auch eine Minderheitsbeteiligung eingehen, also 25% eingehen, das Geld geben, wenn sie wissen, dass es in guten Händen ist und dass man, und das ist ja nicht gegen die Fans, sondern das ist für die Weiterentwicklung und die Schaffung der Wettbewerbsfähigkeit des Clubs. Kann ich gleich nochmal was zu sagen. Aber das ist halt der Punkt. Ligaebene, da ist ja jetzt auch eine Lösung gefahren worden, da braucht man diese Weiterentwicklungspotenziale mit Verteilungsrolle und natürlich Partizipation der Clubs. Und auf der anderen Seite haben wir die einzelnen Clubs, die sich selbst nochmal optimieren müssen. Und ich bin nach wie vor, das muss ich auch ganz klar sagen, ich unterstütze 50 plus 1, aber ich unterstütze nicht die Misswirtschaft, die in vielen Clubs durchgeführt wird mit dem Geld, das man hat, das man dann bekommt. Und das ist halt ein ganz wesentlicher Punkt. So, und
Das,
jetzt sind wir sicherlich an dem
ja,
Punkt,
ich
wo.
würde auch jetzt, Kasper, weil ich glaube, die Frage müssen wir noch kurz klären,
Ja.
weil das Missmanagement und gutes Management und schlechtes Management, das hast du jetzt ein paar Mal erwähnt. Und bevor wir gleich zu den Investoren kommen, würde ich den Punkt noch mal ganz gerne diskutieren wollen. Was ist denn ein erfolgreicher Manager? Oder viel, also ex post kann ich vielleicht darauf gucken und sagen, der ist es gewesen. Ne? Also so Uli Hoeneß in, ich sag mal, früheren Zeiten. Ja?
Ja.
Ex post. Ne? Aber die entscheidende Frage ist ja, ich muss ihn ja vorher einstellen. Ne? Also ich muss ja vorher gucken, wer ist denn überhaupt ein erfolgreicher Manager? Und jetzt kann ich natürlich sagen, okay, der war bei Verein X erfolgreich, dann wird das auch bei Y sein, wobei das stimmt auch nicht immer. Also die Frage ist, was muss denn ein erfolgreicher Fußballmanager mitbringen, wenn er im Profifußball so erfolgreich tätig sein möchte, wie du es gerade beschrieben hast?
Also der Manager alleine ist es ja nicht. Und du sprichst, also so wie ich das jetzt interpretiere, sprichst du eher von dem sportlichen Geschäftsführer. Was wir
Nee,
halt
nee, nee,
sehen,
nee, nee. Also man kann beides
ja.
nehmen, sportlich und wirtschaftlich. Also
Ja, okay.
trennen wir das mal mit sportlich und wirtschaftlich. Früher hat es einer gemacht, heute sind es zwei, drei.
Ja, der hatte keine Ahnung von
Genau.
Betriebswirtschaft
Ja.
und hat dann meistens von der Hand in den Mund gelebt, weil die Situation ja eine andere war.
Ja.
Der Punkt ist halt, wir bewegen jetzt, Bayern München ist an der Schwelle zu einer Milliarde. Borussia Dortmund bewegt Umsatz. Borussia Dortmund bewegt circa 600 Millionen Euro. HSV 120, 130 Millionen Euro. Also das sind mittelständische Unternehmen, die auch als solche geführt werden müssen. Das Problem ist, du hast noch nicht mal ein vernünftiges Organigramm, wo eine klare Trennung zwischen dem kaufmännischen und dem sportlichen Bereich existiert. So, damit fängt es
Hast du
an.
aber in mittelständischen Unternehmen auch nicht.
Ja, gut, aber wir reden ja jetzt von
Ja.
künftiger Wettbewerbsfähigkeit. Und das heißt, am Ende wird es so sein, da muss ein kaufmännischer Geschäftsführer, der muss aus dem kaufmännischen Bereich kommen. Wir sehen, dass zunehmend Leute aus dem Bankenbereich hier einen Einzug halten. Und dann musst du einen sportlichen Geschäftsführer oder Verantwortlichen haben in der Führung, der ein kaufmännisches Geschick hat, der aber auch gleichzeitig die Sprache des Marktes versteht und auch gleichzeitig solche Sachen wie Nachwuchsleistungszentrum, also alles, was damit zusammenhängt und auch Trainerführung versteht. Und
Das
das ist die
kann einer schon gar nicht mehr machen, ne? Deswegen brauchst
Genau.
du im sportlichen Bereich wahrscheinlich mehr, ne?
Ja, genau. Und da muss er halt ein Backoffice haben oder ein Organigramm haben, was es ihm ermöglicht. So. Und wir sind, wenn wir zum Beispiel, ich hatte es ja vorhin davon gesprochen, Nachwuchsleistungszentrum wird künftig ein Erfolgsfaktor für diese Unternehmen, für diese Clubs sein. Das heißt, es reicht doch nicht nur, dass ich einen Blick habe auf den Markt der U17, U19 Spieler europaweit, international, sondern ich muss am Ende eine klare Kommunikation auch zu meinem kaufmännischen Bereich haben, wo ich sage, was sind meine Zielvorgaben? Was will ich erreichen? Was kann ich erreichen mit den Mitteln, die ich habe, mit einer Fünfjahresprojektion? Was muss ich mit meinem Nachwuchsleistungszentrum für Vorgaben erreichen, etc. pp. Also eine klare Abstimmung. Das ist unternehmerisches Handeln. Und wenn wir uns das anschauen, das haben die wenigsten Clubs. Der andere Punkt ist, dass du eine Strategie haben musst. Eine Strategie, die weggeht, er ist mein Lieblingsthema, die weggeht von dem Tagesgeschäft. Ich will nur einfach nur mal sagen, Borussia Dortmund ist ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen. Die haben einen sehr dezidierten Geschäftsbericht. Da gibt es auch den Strategiebereich. Der Strategiebereich ist generisch. Da wird nicht viel über Zahlen, über Zeiträume gesprochen, wie man es eigentlich machen müsste am Kapitalmarkt. Aber das ist okay, weil man natürlich am Ende sagt, es ist ein Tagesgeschäft. Das reicht aber nicht mehr aus, sondern du musst eine Strategie haben, die dir sagt, was du in einem Jahr, in mittelfristig bis 5 Jahre und nach 5 Jahren erreichen willst. So, und das sind die Kernelemente. Hertha BSC, um den Namen mal zu nennen, Windhorst, 373 Millionen oder wie viel das waren, hat er da reingeschüttet. Ja? Es gab keine Strategie, wie dieses Geld umgesetzt werden sollte. Also das muss mir mal einer erklären. Und dann hat man 1 Jahr oder 2 Jahre, nachdem der da drin war, der Windhorst, hat man auch eine schöne, dezidierte Strategieabteilung bei Hertha BSC, wie in einem normalen Unternehmen, aufgesetzt, die dann nur reagieren konnte, nicht mehr proaktiv agiert. Also nochmal,
Ja.
unternehmerische Strukturen schaffen,
Ja.
das ist der Punkt. Und weg Wir haben ja die Situation, dass einige noch, und das ist ja das Fatale, wir haben unterschiedliche Rechtsformen, viele sind noch in einem EV orientiert. Und das heißt, ich muss Mitglieder für meine unternehmerischen Entscheidungen gewinnen, die aber kein Verständnis für das Geschäft haben, die eben die finanziellen Anreize nicht kennen, die auch Investoren oder Eigenkapitalgeber verteufeln. Ich muss also moderieren können. Wer kann das? Also Riesenherausforderung. Und das ist halt der Punkt an der Stelle,
Aber
man
ich
kann
glaube,
nichts
das
machen.
ist ein guter Punkt, den
Ja.
du erwähnt hast. Ich glaube, das kann man sich auch wirklich so als kleines Zwischenfazit dann mitnehmen. Das ist im Grunde genommen wie in jedem Unternehmen auch Strategie, Struktur, dann die Person. Und wenn man eine gute Strategie ausgearbeitet hat, eine gute Struktur geschaffen hat, dann, ich will nicht sagen, es ist auch egal, wer dann Manager ist, natürlich nicht, aber dann hat man zumindest einen wichtigen Baustein geschaffen und dann ist es auch vielleicht erstmal nicht so schlimm, wenn das Management doch mal daneben haut. Das kann ja immer passieren, ne? Und wenn vielleicht neue kommen, dann sind die aber in dieser Struktur drin und die Strategie ist da und die müssen sich erstmal dran halten und können nicht von einem Tag auf den anderen was anderes machen, ne? Okay, haken wir den Punkt ab. Jetzt kommen wir zu den Investoren. Na, wer sind die denn überhaupt? Und dann müssen wir uns darüber unterhalten. Ja, jetzt kommt ein Investor. Wer soll es dann sein? Also soll das jetzt ein deutsches DAX-Unternehmen sein, das wir für vielleicht auch für uns am liebsten oder so? Oder darf das auch ein Ausländischer sein? Oder darf das dann auch eine Privatperson sein? Oder wer soll das denn überhaupt sein? Oder würde man sagen, ach, das lassen wir mal offen?
Ja, also erstmal, es muss, also im deutschen System muss es so eine, ja, ich sag mal gesagt, Triangulation sein. Hört sich jetzt wild an. Was bedeutet das? Wenn du ein Club bist, nehmen wir mal einen Club aus dem Ruhrgebiet, dem es nicht so gut geht. Du musst ja am Ende musst du einen Investor haben, der oder einen Eigenkapitalgeber haben, der zu deinen Werten passt, der auch eine langfristige Ausrichtung hat. Und der, und das ist wichtig, kompatibel ist zu den Faninteressen. Also Club, Investor, Eigenkapitalgeber und Fans. Das musst du irgendwie zusammenbringen, dann hast du den idealen Investor. Das ist von Club zu Club unterschiedlich. Was wir aber sehen, wenn du dich mal in den Markt begibst, viele Investoren sind ja auch nicht nur an einem Club interessiert, sondern an mehreren. Aber gehen wir mal einfach mal zu dieser Struktur, welche
Eine
Investoren,
Sonderfrage, aber bleiben wir erstmal so bei einem vielleicht.
ja, welche Investoren gibt es eigentlich? Und dann hast du die klassischen Finanzinvestoren, die Private Equity Häuser, die sind auf finanzielle Rendite aus. Wir haben diese 777 beispielsweise. Da geht es um Aufbau von Talenten, Weiterverkauf, Optimierung der
Genau.
Abläufe. Okay, das ist der eine Punkt. Dann hast du strategische Investoren. Strategie bedeutet ja 5 Jahre länger. Da ist eine Kombination aus sportlichem Erfolg und globalen Markenaufbau. Das steckt dahinter. Und da haben wir zum Beispiel die City Football Group, die hinter Man City dahinter ist, die also den Club als Plattform zur Talententwicklung und Marktdiversifizierung, hört sich wild an, ist aber eine ganz klare strategische Weiterentwicklung, die man dort sieht, ne? Dann hast du arabische Herrschaftshäuser, das kann man so nennen. Das ist ja, wo wir politische und wirtschaftliche Softpower, also Einflussnahme haben wollen. Da ist Paris Saint-Germain der Klassiker. Ne? Also das heißt, für den Investor aus Katar war es zunächst einmal wichtig, Katar auf der Bildfläche zu positionieren, gesellschaftlich wie politisch positiv zu beleben. Das hat man geschafft, Weltmeisterschaft 22. Dann war die Frage, wie geht's weiter? Und jetzt mit dem Champions League Sieg hat man und damit auch diesen Bildern, wo man mit Macron sich dort die Hände, wo man sich um die Arme, um den Hals gefallen ist, alles wunderbar, alles geschafft. Und das ist etwas, und Unternehmensgruppen. Das sind so, du hast zum Beispiel Red Bull im Sport und Getränk als Sport- und Getränkemarke oder VW als Automarke, wo wir sagen, da geht es darum, Marktdurchdringung mit globaler Markenpräsenz zu verbinden, zu erreichen. Also das sind die unterschiedlichen Elemente. Natürlich kann man immer noch Einzelinvestoren, so Sugar Daddies, nehmen, die jetzt aber, das waren die 90er in England, vielleicht jetzt auch zum Teil in der Regionalliga gab es auch mal den einen oder anderen Sugar Daddy, nicht in Deutschland, aber dann in anderen Ligen. So, was wir halt sehen, diese arabischen Herrschaftshäuser, ja, das kann funktionieren, ist aber nicht State of the Art. sozusagen.
Also
Was?
ich fand das gut, diese Einteilung, die du gerade gemacht hast.
Ja.
Gerade den ersten, diese Finanzinvestoren, Finanzholdings, wie auch immer, die sind ja nun eher nicht so an Werten interessiert, ne? Und jetzt stelle ich mir die Situation jetzt vor, jetzt, wenn wir mal auf die Einzelclub-Ebene gehen,
Ja.
dann glaube ich, wenn Bayern München jetzt beispielsweise sagt, okay, ich mache jetzt eine Kapitalerhöhung, ich sage jetzt mal unabhängig von der Rechtsform, völlig egal, ich will jetzt einen Eigenkapitalgeber haben oder einen Sponsor, Investor, was auch immer. Und jetzt könnt ihr euch mal, wir brauchen X Millionen, ne? So, und jetzt könnt ihr euch mal bewerben. Dann könnte ich mir vorstellen, dass von diesen Gruppen, die du gerade genannt hast, ich will nicht sagen fast aus jeder Gruppe, aber wahrscheinlich sogar fast aus jeder Gruppe ein paar Unternehmen kommen oder Organisationen und sagen, ja, da wären wir bereit mitzugehen. Ja. Wenn jetzt natürlich Freiburg das machen würde, wird sich wahrscheinlich gar keiner melden. Und das ist wieder so ein bisschen das Problem, das was wir am Anfang schon mal hatten. Ne? Also wenn die da mitspielen wollen, dann müssten die wahrscheinlich den nehmen, ich sag mal, der übrig bleibt wahrscheinlich. Und das ist dann wieder so ein kleines Missverhältnis, oder wie findest du das?
Na, ich würde nicht sagen, dass alle auf Bayern München aufspringen, weil was ist der Wertsprung, den du erzielst? Also man muss ja, pass auf, man muss ja so sehen, du hast 50.000 Euro, die du gerade geerbt hast. Was machst du damit? Entweder verjubelst du das, kaufst dir eine neue Karre, einen Sportwagen, weil ja, für 50 kriegst du
Also
nicht.
reicht nicht ganz.
Ja, weil ja, ich lebe noch in der Vergangenheit. So. No, nein, und du willst ja das Geld, was du investierst, da willst du ja eine Rendite haben. Das ist ja, da kann sich ja keiner von freisprechen. Das heißt,
Richtig.
mindestens ein Inflationsausgleich, 200% oder was auch immer. So, oder du sagst dir, ja, aber wenn ich da drin bin in dem Club, dann habe ich andere Werte, immaterielle Werte, die du dann auch hast. So, bei Bayern München, also, und bei was wir jetzt aktuell sehen, ist, du hast sehr viele. Ich sag mal, ich würde es nicht sagen, doch auch Finanzinvestoren, die nicht unbedingt Private Equity sind, die an einer Rendite interessiert sind. Die kommen aus den USA oder anderen, nicht aus den arabischen Staaten. So, die sagen sich natürlich, ey, Bayern München, das kann für einen, ich sag mal, für eine Unternehmensgruppe relevant sein, weil sie damit präsenter werden und ihre Marke noch weiter positionieren können. VW macht es mit Audi beispielsweise oder Allianz. Etc. pp. Aber andere wird schwierig. Aber also so ein SC Freiburg ist sehr interessant. Warum? Weil da ein Wertsprung drin ist. Das heißt, wenn du da investierst und die kommen langfristig in den internationalen Wettbewerb, dann hast du also wenn du deine Anteile dann verkaufst, hast du ja eine Erhöhung beziehungsweise eine Wertsteigerung. So, jetzt muss man aber aufpassen. Was ja negativ belegt ist, oh, die sind ja nur an Wertsteigerung, an Rendite interessiert. Das ist nicht der Fall. Denn am Ende geht es um eine mindestens langfristige Investition, wenn man sich auf dem Markt umschaut, das ist mindestens 5 Jahre. Und dann will man den Club natürlich weiterentwickeln. Es geht darum, ihn wettbewerbsfähig zu machen. In dem Moment, wo ich ihn wettbewerbsfähiger mache und damit überlebensfähig, habe ich natürlich auch eine Wertsteigerung und kann leichter meine Anteile verkaufen. Also überlegt man sich mal, da kommt jetzt ein amerikanischer Investor, der hat eine gewisse Verbundenheit, weil er seinen Militärdienst in der Pfalz abgeliefert hat. Der sagt dann auch, pass auf, ich investiere das in den ersten FC Kaiserslautern. So, und das ist ein Investor, der sagt, ich habe jetzt hier 15 Millionen, ich will, dass ihr künftig die Möglichkeit habt, international zu spielen. Da muss natürlich die Organisationsstruktur vorhanden sein, aber er sagt, für mich ist es wichtig, dass ich am Ende, das kann er auch offen kommunizieren, meine Anteile nach 7 bis 10 Jahren wieder rausziehe, mit einem Wertsprung. Ich helfe euch jetzt, das nächste Level zu erreichen. Der investiert, der sagt denen dann auch, pass auf, investiert in Steine, investiert in euer NLZ, investiert beispielsweise in das Stadion, etc., macht es wettbewerbsfähiger, um damit den nächsten Sprung zu erreichen. Das sehen wir in der belgischen Liga beispielsweise, zweite Liga, da werden Clubs gekauft. Jetzt haben wir beispielsweise Kapfenberg, ist in Österreich ein ganz interessantes, ganz interessante Investition, wo ja auch eine Gruppe investiert hat, weil die sich sagen, okay, wir bringen die hoch, die haben Potenzial. Und wenn sie dann oben sind, dann überlegen wir uns, ob wir weiter investieren oder ob wir die Anteile verkaufen. Wir haben denen aber eine Möglichkeit geschafft. Und das ist vielleicht auch mal eine Denkweise, die man in diesem ganzen Konstrukt bedenken muss. Diese ganze Geschichte, Hertha BSC, Privat, also Finanzinvestoren, sei es KKR oder 777 Partners, da hat man sich gefragt, wussten die eigentlich, was die da machen, in was die da investieren und in was für eine Organisationsstruktur sie investieren? Ich glaube nein, und auch der Windhorst nicht.
Die
Und
haben
das ist
nur
so,
den Namen, die haben nur
ja.
den Namen Berlin gelesen und das
Genau. Und ich meine, Ismaik hat
hätte
ja
man
auch
lieber
gedacht,
Union nehmen sollen.
ja, weiß ich nicht, kann man sich drüber streiten. Oder Ismaik hat gedacht, er investiert in den ersten Club vor Ort, ne?
Ja.
In München. Ja, aber das dreht sich ja gerade. Und ich glaube, das müssen wir begreifen, dass die Investoren sehr wohl wissen, dass wir 50 plus 1 haben, dass 50 plus 1 auch solche Investitionen ermöglicht, wo man langfristig einen Wertzuwachs hat, wenn die Beteiligten mit einem arbeiten und man diese Partikularinteressen, auch diese politischen, regionalen Interessen dann mal weglässt. Also, um zurückzukommen, ich persönlich glaube, dass die kleinen Objekte, nämlich, was heißt klein, Freiburg oder Zweitliga-Clubs, die sind in sehr, sehr interessant. Und noch ein Hinweis, wenn du nämlich von der zweiten in die erste Liga hochkommst, verdoppelt sich oder dass dein Unternehmenswert oder Clubwert ist dann 2,5 Mal so hoch wie in der zweiten Liga. Das lässt sich nachweisen. Und das ist schon ein Anreiz, um zu investieren und langfristig in einen Club zu investieren, der aus einer niedrigen Liga hochsteigt, mit einem Potenzial vielleicht, sich zu etablieren in der ersten Liga oder langfristig international zu spielen. Aber das ist eine strategische Entscheidung. Das
Aber
sind
da hast, ich
strategische
habe
Investoren, ne? Mit
da,
einem Plan und an
ja.
beiden Seiten. Und ich muss die Fans mitnehmen. Ein ganz wichtiger Punkt, die Fans mitnehmen.
Also ich finde, das ist ein schöner Weg, den du, glaube ich, aufgezeigt hast, für Investoren auch zu investieren, langfristig, strategisch, vielleicht auch hoffentlich dann mit einer vernünftigen Rendite, obwohl man 50 plus 1 hat, ne? Du hast das, glaube ich, Anfang oder mittendrin mal in so einem Nebensatz schon erwähnt, aber vielleicht noch nicht explizit. So wie du es gerade aufgezeigt hast, würde ich das komplett unterschreiben. Und dann wäre ja im Grunde um die 50 plus 1 Regel dann schon noch richtig gesetzt. Oder würdest du auch sagen, ja, wenn das jetzt so läuft, wie du es gerade beschrieben hast, dann kann das ja auch laufen mit einem Anteil, der höher als 50% ist. Oder wäre dir das zu heiß?
Ich meine, am Ende ist es so, ich komme ja aus dem Accounting, aus der Rechnungslegung. Konzernrechnungslegung sagt ja erstmal, also wir befinden uns ja in so einem Konglomerat mit Investoren und du hast eine Unternehmensgruppe. Also der Club hat nicht nur eine GmbH, eine Kapitalgesellschaft, sondern mehrere. Das ist dann ein Konglomerat. Und wenn ein Investor kommt, ein Eigenkapitalgeber, wenn der das dann macht, da und beispielsweise auch nur 45% investiert, kann es ja sein, dass er dann Kontrolle schon hat, faktische Kontrolle. Faktische Kontrolle ist durch die
Richtig.
Besetzung des
Ja,
Aufsichtsrates, der
natürlich.
Entscheidungsgremien. Also das hängt nicht an den
Nein,
50
nein, nein, nein. Das
Prozent.
hängt nicht dran, aber damit bist du jetzt der Frage ein bisschen ausgewichen.
Ja.
Aber gut, ich
Nein,
glaube,
aber
ja.
man diskutiert ja, ob es 75% sein sollen, etc. pp. So. Am Ende geht es doch darum, du musst für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation erzielen. Der Eigenkapitalgeber, der hat doch, ich sage immer so, der hat doch keinen rostigen Nagel im Kopf. Der will doch, dass sein Geld nicht verbrannt wird. Das wollen wir doch alle, wenn wir irgendwas investieren. Also er muss einen Gegenwert haben. Er muss aber einen Gegenwert haben aus einem Club, einem Unternehmen, was verlässlich, was zuverlässig, zukunftsträchtig ist. Was eine Strategie, was sich gut aufgestellt hat, wo handelnde Personen auch vertrauenswürdig für die Zukunft und in die Zukunft arbeiten und wo alle, neudeutscher Begriff, Stakeholder, das sind die Fans, daran glauben und eben auch, ich sag mal, nicht aufgrund ihrer eigenen Befindlichkeiten am Ende Entscheidungen torpedieren, sondern das muss dieses Dreigestirn sein, Eigenkapitalgeber, dann der Club selbst, und auch die Fans, die Stakeholder, die an einem Strang, die Vorteile dieser ganzen Veranstaltung sehen. Und das ist etwas, was ich kommunizieren muss. Und nochmal zurückzukommen. Und die 50 plus 1 Regel, die ist dann total nebensächlich. Das ist dann einfach so. Und wir haben ja aktuell Situationen, wo du 99,9% der Kapitalanteile hast. Du hast irgendwie einen minimalen Anteil des EVs. Der EV ist auf dem Papier führend, aber der Eigenkapitalgeber bestimmt. Das ist auch so. Aber ob der dann immer im Sinne des EV bestimmt, ist auch fraglich. Also 50 plus 1 ist eine schöne Sache. Wir müssen diese Werte, die wir haben, diese Fankultur, die müssen wir bewahren. Ob die mit 50 plus 1 oder mit anderen Dingen bewahrt werden kann, das kann ich nicht beurteilen. Das muss die Zeit zeigen. Wir brauchen aber Geld im System, das vernünftig eingesetzt wird. Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, bringt alle Beteiligten an einen Tisch. Letzter Punkt in diesem Zusammenhang bei der DFL, Investorensuche. Wir haben diese unsäglichen Bilder ja noch mit den Tennisbällen im Kopf. Was ist denn da schiefgelaufen? Man hat nicht miteinander kommuniziert. Man hätte im Grunde genommen, ich habe damals gesagt, man hätte eine Roadshow machen müssen. Die DFL, insbesondere der Vorstand, die Geschäftsführung, hätte in die Clubs gehen müssen und nicht nur online oder wie auch immer Vertreter schicken müssen, sondern denen mal erklären, worum geht das hier eigentlich? Was passiert da hier eigentlich? Wofür brauchen wir das auch? Und welche Werte verbinden wir mit diesen Investoren? Wie können wir die daran binden? Ne?
Also,
Kommunikation, ganz wesentlicher Punkt.
ich glaube, das ist klar geworden. Ich glaube, das ist ein guter Weg, den du aufgezeigt hast. Jetzt kommt noch mal, zumindest ist es auch ein Argument, was oft in diesem Zusammenhang kommt. Wenn man das so macht, wie du gerade beschrieben hast, und das hört sich ja theoretisch sehr gut an, und ich glaube, das kann auch in der Praxis dann unter Bedingungen funktionieren. Aber jetzt habe ich Investoren, die haben Club oder investieren in einen Club in der Bundesliga und einen in der Premier League, sage ich jetzt mal. Und jetzt spielen die im Europapokal gegeneinander. Ne? Und dann kommt ja immer, und ich sage mal, es geht vielleicht um was und was auch immer, und wo es vielleicht aus Sicht des Gesamtinvestors dann vielleicht eine gewisse Präferenz geben könnte für einen der beiden Vereine, dass der gewinnt. Das wird ja immer so oft angeführt. Wie stehst du zu dieser Problematik?
Ja, da muss man klare Regeln definieren. Also wir hatten ja die Situation, ich glaube, im UEFA Cup Europa League Salzburg RB Leipzig. Wir haben aktuell den Fall Crystal Palace, der in der Diskussion ist. Ich finde, wir werden nicht darum rumkommen, dass du Konglomerate hast, also Unternehmensverbindungen, weil das auch Sinn macht, dass du in unterschiedlichen Ligen oder in unterschiedlichen Regionen unterwegs bist. Nichtsdestotrotz sollte so eine wettbewerbsverzerrende Situation vermieden werden. Und ich bin gespannt, was jetzt passiert im Fall von Crystal Palace. Aber jetzt auch mal also klare Regeln und strikte Regeln und das vermeiden. Das sollte man vermeiden. Und was ja passiert, jetzt Crystal Palace oder so, sie schrauben ihre Beteiligung runter,
Ja, genau.
um dann in eine Minderheitsbeteiligung zu kommen. Ob
Ja.
das wirklich hilft, weiß ich nicht. Aber wenn wir uns mal in die Situation der Fans von Crystal Palace, die zum ersten Mal einen Titel gewonnen haben, an der Europa League teilnehmen, überleg mal, was das bedeutet für diese Gruppe von Stakeholdern. Da kannst du denen doch gleich den Dolch ins Herz rammen, umdrehen und nach Hause fahren. Das ist Wahnsinn. Und ich finde es unglücklich, und das sollte vermieden werden. Aber man sollte Crystal Palace jetzt beispielsweise nicht verwehren, in der Europa League zu starten, sondern da muss man andere Mechanismen dann greifen lassen, ne?
Okay. Ich habe noch einen Punkt hier bei mir auf der Liste, der ist allerdings erst durch das Gespräch entstanden. Ich fand das ganz interessant, weil du ja auch in der Forschung dich ohnehin mit Jahresabschlüssen und sowas beschäftigst und mit der Regulatorik und dem Aufstellen dieser Konzernabschlüsse. Und da ist ja so insgesamt in der Diskussion so, ich meine, wenn du einen Geschäftsbericht anguckst von einem DAX-Unternehmen, irgendwie 400 Seiten, ne? Also mindestens, wenn man sich dann fragt, wer kann das überhaupt lesen? Und es geht ja momentan auch selbst auch in der EU so ein bisschen in diese Richtung, naja, vielleicht müssen wir da ein bisschen dem entgegenwirken und ein bisschen Regulatorik oder Bürokratisierung, wie das Stichwort momentan ist, da so ein bisschen rausnehmen. Und jetzt hast du im Zusammenhang mit deinem Verein Borussia Dortmund was fallen gelassen vorhin, wo du sagtest, ja, die müssen ja einen Strategiebericht machen. Dann müssen ja irgendwas über Strategie schreiben. Und das führt dann oder ist wahrscheinlich auch so bei Dortmund angekommen, oh ja, Strategie, was ist das? Müssen wir erstmal nachschlagen. Und jetzt, obwohl ich den Carsten Kramer jetzt letztens gesehen habe in der Veranstaltung, sehr gut dargelegt ist, ich glaube, da ist jetzt eine Strategie bei Borussia Dortmund da, die aber vielleicht gekommen ist durch die Regulatorik. Vielleicht hätten die das ja vorher auch nicht so gemacht. Oder meinst du, es ist ein bisschen übertrieben?
Ja, ich meine, gut, wir haben ja unsere Erfahrungen und Strategie heißt ja langfristig denken. Und jetzt überleg mal, welcher Club denkt denn in 5 Jahreszyklen? Ist da keiner. Also
Hat
man
zumindest
denkt.
Carsten Kramer für deinen Verein deutlich gemacht und habe ich zumindest abgenommen.
Ja, muss er ja auch machen, und das glaube ich ihm auch, und das werden sie auch tun. Nur du musst ja auch sehen, dass du eben auf Veränderungen am Markt, die in einem Sportverein, in einem Sportclub wesentlich intensiver sind und häufiger kommen als an einem Industrieunternehmen, musst du reagieren können. Und das heißt, ich muss eine resiliente Strategie haben, eine resiliente Strategie, die mich unabhängiger macht vom Tagesgeschäft. Und das bezweifle ich bei vielen Clubs. Wir hatten vor, wenn hättest du mich vor 5 oder 6 Jahren gefragt, hätte ich dir gesagt, da sind vielleicht Bayern München hat eine Strategie, aber auch die wird nicht immer durchexerziert, weil dann eben patriarchalische Strukturen existieren, die dann am Ende Entscheidungen anders ausfallen lassen. So, ich persönlich glaube Folgendes. Wir haben ein Problem, wir haben eine mangelnde Transparenz. Das bedeutet, alleine finanzielle Daten zu bekommen von den Clubs, ist nur retrospektiv möglich. Also klar ist der Geschäftsbericht retrospektiv, aber wenn du dir die DFL-Zahlen anschaust, die jetzt veröffentlicht wurden, die gehen zurück auf das, nicht die vergangene Bundesliga-Saison 24, 25, sondern 23, 24. Das heißt, wir haben einen Zeitverzug in dem, was an die Öffentlichkeit gerät. Und dann gibt es Clubs, die den Kapitalmarkt nutzen. Das ist Borussia Dortmund beispielsweise. Dann hast du Werder Bremen, die eine Schuldverschreibung haben. Ich glaube, die Gelsenkirchener haben auch eine Schuldverschreibung. Das heißt, die müssen immer sehr zeitnah berichten und ihre Zahlen offenlegen. Du hast überhaupt keine Vergleichbarkeit. Und das ist für mich das größte Problem, dass wir in der Öffentlichkeit und auch als interessierte Fans überhaupt nichts über den Gesundheitszustand der Clubs wissen. Und das finde ich das Fatale an der Stelle. In Frankreich beispielsweise hast du ja seit der WM 1998, da hat man versucht, die Investitionstätigkeit oder Investitionen in den Clubfußball zu intensivieren, weil man eben das Momentum 98 nutzen wollte. Und hatte dann alle verpflichtet, eine AG in einfachster Form darzustellen mit den entsprechenden Veröffentlichungspflichten. In Großbritannien ist es, oder England ist es ähnlich, und wir hinken da noch nach. Und ein wesentlicher Punkt, ich hatte vorhin Hertha BSC genannt, die hatten, da kannst du ja schon anhand der Aktivitäten sehen, dass die keine Strategie haben. Und wenn man sich aber immer wieder das betrachtet, man zieht sich immer wieder zurück auf das Tagesgeschäft. Ist auch fair, weil es ein Tagesgeschäft ist und ich brauche eine langfristige Orientierung. Ich bin gespannt, was Borussia Dortmund macht. Borussia Dortmund hat es ja auch nicht hingekriegt, das zu meinem Leidwesen zu sagen, wollen wir jetzt Meister werden oder nicht? Was ist eigentlich unser Ziel? Und das muss man mal ausrufen und dann muss man erklären, wie will ich es eigentlich machen? Das kennen ja die Unternehmen. Aber aus der Unternehmenspraxis vielleicht noch mal ein Thema. Guck dir doch mal den Geschäftsbericht von Adidas an. Adidas hat seit 2 Jahren in einem Geschäftsbericht keine Strategie erfasst. Da fragt man sich auch, okay, wo geht die Reise hin? Aktuell geht es denen ganz gut mit dem Retro-Style, ne? Aber das ist ja keine Einzigartigkeit, ne? Und vielleicht noch eins zu den bilanziellen Zahlen. Ich fand das so witzig. Der jetzige Vorstandsvorsitzende vom VfB Stuttgart, der Werle, hat sich an dem Tag, ich weiß noch, freitags abends, als dann nach Corona wieder die ersten Geisterspiele losgingen, hat er sich hingestellt im ARD im Brennpunkt und hat gesagt, ja, so ein, also nicht wortwörtlich, aber ja, so ein negatives Eigenkapital, das ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches beim Fußballclub. Und da habe ich dann gedacht, Moment, Kollege, bilanzielles Eigenkapital habe ich gelernt in Münster, tolle Universität übrigens, habe ich gelernt, ja, das ist ja eine bilanzielle Überschuldung. Und der nächste Schritt ist ja dann, dass man eben gucken muss, was ist mit den Insolvenztatbeständen. So, natürlich ist dann auch, sagen viele, ja, das Geschäft ist was anderes und wir müssen gucken und deshalb ist negatives Eigenkapital nicht so, so wichtig, also ist schon wichtig, aber nicht so dramatisch wie bei anderen Unternehmen. Wir müssen einfach auch mal klar machen, dass diese Clubs Wirtschaftsunternehmen sind und die müssen auch als solche behandelt werden. Und dann sind wir bei all den Themen, die du genannt hast.
Ja, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, das wir, glaube ich, erstmal so stehen lassen können. Der eine Schlussfrage habe ich natürlich noch, die muss natürlich kommen.
Ja.
Das ist die Frage, wo steht die Bundesliga in 5 Jahren? Es kommt drauf
Wie?
an.
Nee, ich versuche mich gerade zu fassen. In 5 Jahren greift ja noch nicht das große Ganze. Sie stehen da, wo sie jetzt auch stehen. Nicht an der Spitze, aber noch, auch nicht im Mittelmaß. Sie sind mittendrin und Position 3 oder 4 in Europa, kämpfen um Europa, um Europas Plätze, und Titel sind sehr spärlich, gesegnet.
Gut, okay. Ja, lieber Henning, dann sage ich dir vielen Dank für die ganzen Informationen zu den Investoren. Ich glaube, das hat für viele, auch vielleicht Fußballanhänger, so ein bisschen auch das Herz geöffnet, vielleicht, dass man sagt, okay, so böse ist es vielleicht doch nicht. Und es wäre auch, wenn das vernünftig läuft, so wie du aufgezeichnet hast, dann auch ein guter Weg für einen vielleicht kleineren Verein.
Ja, vielleicht eine Sache noch von meiner Seite. Wir müssen Investoren differenzierter betrachten. Das ist mein Impetus, den man mitnehmen sollte. Und der zweite ist, die deutsche Bundesliga ist die solideste Liga und wir haben eine Riesenchance, weiterhin gegen die Ligen wie die spanische Liga und auch die Premier League zu bestehen, weil wir etwas haben, was die anderen nicht haben, eben ein hohes Kulturgut.
Ja, und das lassen wir als Schlusswort aber stehen. Gut.
Okay.
Henning, vielen Dank, dass du mitgemacht hast
Sehr
und alles
gerne.
Gute.
Danke.